Nordische See. Die Zeit, in welcher selbst der lebt, der keine Wohnung hat, wird dem Reisenden, der keine hinter sich ließ, ein Palais. 3 Wochen lang reiten seine vom Geräusch der Wogen erfüllten Hallen nordwärts sich aneinander. Möwen und Städte, Blumen, Möbel und Statuen erschienen auf ihren Wänden, und durch ihre Fenster fiel Tag und Nacht Licht. Stadt. Wenn dies Meer die Campania ist, liegt Bergen im Sabinergebirge. Und so ist es. Denn das Meer ruht im tiefen Fjord immer glatt, und die Berge haben die Formen der römischen. Die Stadt aber ist nordisch. Überall gibt es Gebälk und Knacken darin. Die Dinge sind blank. Holz ist Holz, Messing ist Messing, Ziegel, Ziegel. Sauberkeit treibt sie in sich zurück, macht sie mit sich bis ins Mark identisch. So werden sie stolz, wollen draußen nicht viel. Wie die Bewohner entlegener Bergdörfer einander bis auf Tod und Siechtum versippt sein können, so haben sich die Häuser vertreppt und verwinkelt. Und wo noch ein bisschen Himmel zu sehen wäre, sind gerade 2 Fahnenstangen von jeder Seite der Straße im Begriff, sich zu senken. Halt, wenn das Nahen der Wolke bemerkbar wird. Sonst ist der Himmel in Sakramentshäuschen eingefangen, hölzerne Zeltchen, gotische, rote, in denen ein Klingelzug hängt, mit dem man die Feuerwehr herbeirufen kann. Muße im Freien ist nirgendwo vorgesehen. Wo Bürgerhäuser vorn einen Garten haben, ist er so dicht bestellt, dass niemand in Versuchung kommt, sich drin aufzuhalten. Vielleicht ist es daher, dass die Mädchen hier auf der Schwelle zu stehen, in der Türe zu lehnen wissen, wie kaum im Süden. Das Haus hat noch strenge Grenzen. Eine Frau, die wollte wohl vor der Tür sitzen, ihren Stuhl aber hatte sie nicht lotrecht, sondern zur Hausfront parallel in die Nische der Tür gestellt. Tochter eines Geschlechts, das noch vor 200 Jahren in Schränken schlief. Schränke. Bald mit drehbaren Türen und bald mit Schiebladen, bis zu 4 Städten in ein und derselben Truhe. Für die Liebe war damit schlecht gesorgt, für die Glückliche nämlich. Desto besser für die Unglückliche bisweilen, wenn es nämlich ein vergeblich Liebender war, an dessen Bettstatt ich die Innenseite der Tür mit einem großen Frauenbildnis ausgefüllt sah. Eine Frau trennte ihn von der Welt. Mehr hat noch keiner von seiner besten Nacht sagen können. Blumen. Während die Bäume schüchtern werden, nirgends sich uneingefriedet mehr sehen lassen, kann man in Blumen einer ungeahnten Härte begegnen. Sie sind gewiss nicht heftiger als im gemäßigten Klima gefärbt, eher blasser, aber wie viel entschiedener hebt sich ihre Farbe von allem Umgebenden ab. Die kleinen Stiefmütterchen und Reseden sind wilder, die großen und vor allem die Rosen bedeutungsvoller. Behutsam befördern Weiber sie durch die große Öde von einem Hafen zum anderen. Stehen sie dann aber in Töpfen, gegen die Scheiben der hölzernen Häuser gedrängt, sind sie weniger ein Gruß der Natur als ein Wall gegen das Außen. Wenn die Sonne durchbricht, hört alle Gemütlichkeit auf. Man kann auf Norwegisch wohl nicht sagen, dass sie es gut meint. Sie nutzt die Augenblicke ihrer wolkenlosen Herrschaft despotisch. 10 Monate im Jahr gehört hier alles dem Dunkel. Kommt sie, so herrscht sie die Dinge an, entreißt sie als ihr Eigentum der Nacht und ruft in Gärten, blau, rot und gelb, die Farben zum Appell, die blanke Garde der Blumen, die von keinem Wipfel beschattet werden. Möbel. Um von den alten Bewohnern aus dem Anblick ihrer Schiffe viel zu erfahren, müsste man wenigstens rudern können. In Oslo sind 2 Wikingerschiffe zu sehen. Wer aber nicht rudert, hält sich besser an die Betrachtung der Stühle, die er unweit des einen im Museum für Volkskunde findet. Sitzen kann jeder. Und mancher wird es an jenen Stühlen auch inne werden, was es damit für eine Bewandtnis hat. Es ist ein gewaltiger Irrtum zu meinen, Rücken- und Seitenlehne seien ursprünglich für die Bequemlichkeit dagewesen. Sie sind Gehege, nämlich des Platzes, den der Sitzende einnimmt. Unter diesen Holzgestellen aus frühester Zeit war eins, dessen unwahrscheinlich geräumiger Sitz mit einem Gatter so umzäunt war, als sei der Hintern eine strotzende Menge, die in Schranken müsse gehalten werden. Wer da saß, tat es für viele. Alle Flächen der alten Sitze sind dem Boden näher als die unseren. Wie viel mehr halten sie aber auf diesen geringeren Abstand, während zugleich die Fläche noch die Muttererde vertritt. Allen sieht man's an, wie sehr sie zu jeder Zeit Haltung, Wissen, Ansehen und Rat dessen, der sie einnahm, bestimmten. So diesem. Einem kleinen, sehr niedrigen Stühlchen, die Sitzfläche eine Mulde, die Lehne eine Mulde, alles drängt, wogt nach vorn. Das war, als hätte das Geschick auf einer Welle den, der hier saß, in den Raum gespült. Oder dem Lehnstuhl mit einer Truhe unter dem Sitz. Kein schönes Möbel, eher ein aufdringliches, Sitz eines Armen vielleicht. Wer aber dran saß, wusste, was später Pascal erkannt hat, es stirbt niemand so arm, dass er nicht etwas hinterließe. Und jenem Thron. Hinter der kreisrunden Sitzfläche ohne Armstützen ragt die glatt gescheuerte, konkave Wölbung der Lehne auf, wie die Apsis eines romanischen Doms, aus deren Höhe der Thronende niederblickt. In diesem Lande, das später als alle anderen bildende Künste, Plastik und Malerei bei sich aufnahm, hat bauender Geist den Hausrat, Schrank, Tisch und Bett bis zum niedersten Schemel bestimmt. Sie alle sind unnahbar. Als Genius Loki hausen in ihnen noch heute Besitzer, von denen sie vor Jahrhunderten wahrhaft besessen waren. Licht. Die Straßen von Svolvær sind leer. Und hinter den Fenstern sind die Papierrollos heruntergelassen. Schlafen die Menschen? Es ist nach Mitternacht. Aus einer Wohnung kommen Stimmen, aus einer anderen Geräusche von einer Mahlzeit. Und jeder Ton, der über die Straße hallt, macht diese Nacht in einen Tag umschlagen, der nicht im Kalender steht. Du bist ins Magazin der Zeit gedrungen und blickst auf Stapel unbenutzter Tage, die sich die Erde vor Jahrtausenden auf dies Eis legte. Der Mensch verbraucht in 24 Stunden seinen Tag, diese Erde den ihren nur alle Halbjahr. Darum blieben die Dinge so unverletzt. Weder Zeit noch Hände haben die Sträucher in dem windstillen Garten und die Boote im glatten Wasser berührt. Zwei Dämmerungen begegnen sich über ihnen, teilen sich in ihren Besitz wie in den der Wolken und schicken dich mit leeren Händen nach Hause. Möwen. Abends. Das Herz bleischwer, voller Beklemmung, auf Deck. Lange verfolge ich das Spiel der Möwen. Immer sitzt einer auf dem höchsten Mast und beschreibt die Pendelbewegungen mit, die er stoßweise in den Himmel zeichnet. Aber es ist nie auf lange Zeit ein und dieselbe. Eine andere kommt, mit zwei Flügelschlägen hat sie die erste, ich weiß es nicht, erbeten oder verjagt. Bis mit einem Male die Spitze leer bleibt. Aber die Möwen haben nicht aufgehört, dem Schiffe zu folgen. Unübersehbar wie immer beschreiben sie ihre Kreise. Etwas anderes ist es, was eine Ordnung in sie hineinbringt. Die Sonne ist längst untergegangen. Im Osten ist es sehr dunkel. Das Schiff fährt südwärts. Einige Helle ist im Westen geblieben. Was sich nun an den Vögeln vollzog, oder an mir, das geschah Kraft des Platzes, den ich so beherrschend, so einsam in der Mitte des Achterdecks mir aus Schwermütigkeit gewählt hatte. Mit einem Male gab es zwei Möwenvölker. Eines die östlichen, eines die westlichen, linke und rechte. So ganz verschieden, dass der Name Möwen von ihnen abfiel. Die linken Vögel behielten gegen den Grund des erstorbenen Himmels etwas von ihrer Helle, blitzten mit jeder Wendung auf und unter, vertrugen oder mieden sich und schienen nicht aufzuhören, eine ununterbrochene, unabsehbare Folge von Zeichen, ein ganzes unsäglich veränderliches, flüchtiges Schwingengeflecht, aber ein lesbares, vor mich hinzuweben. Nur, dass ich abglitt, um mich stets von Neuem bei den anderen zurückzufinden. Hier stand mir nichts mehr bevor. Nichts sprach zu mir. Kaum war ich denen im Osten gefolgt, wie sie im Fluge gegen einen letzten Schimmer ein paar tiefschwarzer, scharfer Schwingen sich in die Ferne verloren und wiederkehrten, so hätte ich ihren Zug schon nicht mehr beschreiben können. So ganz ergriff er mich, dass ich mir selber, schwarz vom Erlittenen, eine lautlose Flügelschar aus der Ferne zurückkam. Links hatte noch alles sich zu enträtseln, und mein Geschick hing an jedem Wink. Rechts war es schon vor Zeiten gewesen und ein einziges, stilles Winken. Lange dauerte dieses Widerspiel, bis ich selbst nur noch die Schwelle war, über der die unnennbaren Boten schwarz und weiß in den Lüften tauschten. Statuen. Eine Kammer mit moosgrünen Wänden. Alle vier sind mit Statuen bedeckt. Dazwischen einige verzierte Balken, die auf Spuren von Farbe mit Spuren von Gold Jason oder Brüssel oder Malvina entziffern lassen. Linker Hand, wenn man eintritt, ein Holzmännchen, eine Art Magister im Leibrock, einen Dreimaster auf dem Kopf. Den linken Unterarm hat er lehrhaft erhoben, aber kurz unter dem Ellenbogen bricht er ab. Auch die rechte Hand und der linke Fuß fehlen. Ein Nagel geht durch den Mann, der starr in die Höhe blickt. Derbe, unscheinbare, gewöhnliche Kisten begleiten aneinandergereiht die Wände. Auf manchen steht Leafbelter, auf den meisten gar nichts. Man kann den Raum nach ihnen ausmessen. Zwei oder drei Kisten weiter und eine ragende Frau im reich besetzten weißen Gesellschaftskleid, das den üppigen Busen halb freilässt. Auf mächtigem Ansatz ein voller, holziger Hals, volle, geborstene Lippen. Unterhalb des Gürtels zwei Löcher, eines durchs Schambein, eins tiefer in der borschigen Robe, die keine Beine erkennen lässt. Wie sie, so wachsen all die Gestalten ringsum aus vagen, wenig gegliederten Formen auf. Mit dem Boden stehen sie auf schlechtem Fuß, ihr Hals liegt im Rücken. Ganz bunt steht zwischen den entfärbten, rissigen Büsten und Statuen einer von aller Witterung unbescholten. Sein gelber Mantel ist grün gefüttert, sein rotes Gewand blau gesäumt, sein Schwert grün und grau, sein Horn gelb. Er trägt eine phrygische Mütze und spähend hält er über die Augen die Hand. Heimdall. Und wieder eine Frauengestalt, damenhafter noch als die erste. Eine Allonge-Perücke lässt ihre Locken auf ein blaues Mide herabfallen, statt der Arme Voluten. Den Mann zu denken, der sie alle gesammelt, um sich gesammelt, über Länder und Meere ihnen nachgeforscht hätte im Wissen, nur bei ihm fänden sie, nur bei ihnen fände er Ruhe. Kein Liebhaber der bildenden Kunst, nein, ein Reisender, der das Glück in der Ferne suchte, als es noch in der Heimat zu finden war. Und dann später sein Heim bei diesen von Ferne und Fahrt geschundensten aufschlug. Sie alle das Antlitz von salzigen Tränen verwittert, die Blicke aus zerstoßenen, hölzernen Höhlen nach oben gerichtet, die Arme, wenn sie noch da sind, beschwörend über die Brust gekreuzt. Wer sind sie? So unsagbar hilflos und aufbegehrend, diese Niobiden des Meeres oder seine Mänaden. Denn sie sind über weißere Kämme gestürmt als die von Thrakien und von wilderen Pranken geschlagen worden als den Bestien der Gefolgschaft der Artemis, sie, die Gallionen. Gallionen sind es. Sie stehen in der Kammer der Gallionen im Schifffahrtsmuseum zu Oslo. Genau in der Mitte der Kammer aber erhebt sich auf einer Estrade ein Steuerrad. Werden auch hier diese Fahrenden keine Ruhe finden? Und soll es mit ihnen wieder hinaus in den Wogenschlag, der ewig ist wie das Höllenfeuer? In der Sonne. 17 Arten von Feigen gibt es, wie es heißt, auf der Insel. Ihre Namen, sagt sich der Mann, der in der Sonne seinen Weg macht, müsste man kennen. Ja, man müsste die Gräser und die Tiere nicht allein gesehen haben, die der Insel Gesicht, Laut und Geruch geben, die Schichtungen des Gebirges und die Arten des Bodens, der vom staubigen Gelb bis zum violetten Braun geht, mit den breiten Zinnoberflächen dazwischen, sondern vor allem ihre Namen müsste man wissen. Ist nicht jeder Erdstrich Gesetz einer nie wiederkehrenden Begegnung von Gewächsen und Tieren? Und also jede Ortsbezeichnung eine Chiffre, hinter welcher Flora und Fauna ein erstes und ein letztes Mal aufeinandertreffen? Aber der Bauer hat ja den Schlüssel der Chiffreschrift. Er kennt die Namen. Dennoch ist es ihm nicht gegeben, über seinen Sitz etwas auszusagen. Sollten die Namen ihn wortkarg machen? Dann fällt die Fülle des Worts nur dem zu, der das Wissen ohne die Namen hat. Die Fülle des Schweigens aber dem, der nichts hat als sie. Gewiss stammt der, der so im Gehen vor sich hin sind, nicht von hier. Und kamen ihm daheim Gedanken unter freiem Himmel, so war es Nacht. Nur mit Befremden ruft er sich ins Gedächtnis, dass ganze Völker, Juden, Inder, Mauren, ihr Lehrgebäude unter einer Sonne sich errichtet haben, die ihm das Denken zu wehren scheint. Diese Sonne steht sengend in seinem Rücken. Harz und Thymian schwängeln die Luft, in der er, atemholend, zu ersticken glaubt. Eine Hummel schlägt an sein Ohr. Noch hat er ihre Nähe kaum erfasst, da hat der Strudel der Stille sie schon wieder fortgezogen. Die achtlos preisgegebene Botschaft vieler Sommer. Zum ersten Mal stand sein Ohr ihr offen, und da brach sie ab. Der fast verwischte Pfad wird breiter. Spuren führen ihn auf einen Meiler. Dahinter duckt im Dunst sich das Gebirge, nachdem die Blicke des Steigenden Ausschau hielten. Auf seiner Wange wird etwas Kaltes spürbar. Er hält es für eine Fliege und schlägt danach. Aber es ist nur der erste Schweißtropfen. Bald kommt der Durst. Er kommt nicht aus dem Gaumen, sondern aus dem Bauch. Von dort verbreitet er sich überall, den Leib, so groß er ist, in dem Vermögen unterweisend, den kümmerlichsten Hauch aus allen Poren einzusaugen und zu trinken. Das Hemd ist längst von seiner Schulter abgeglitten, und wenn er, um sie vor dem Sonnenbrand zu schützen, es an sich zieht, ist ihm, als ob er einen nassen Umhang handhabt. In eine Senkung werfen Mandelbäume ihren Schatten, dem Stamm zu Füßen. Mandeln sind der Reichtum des Landes. Keine Frucht erhält der Bauer besser bezahlt. Um diese Zeit ist es die einzig reife und angenehm im Schreiten nach den Zweigen auszugreifen. Die Hand trennt sich nur schwer, auch von entkernten Schalen. Sie führt sie eine Zeit lang mit, lässt sie in einer Strömung treiben, die sie selbst dahinreißt. Reif sind die Kerne, doch nicht ganz. Der Saft in ihnen ist frischer als nachher, wenn ihre Haut braun und nicht mehr zu lockern ist. Jetzt hat sie noch die Farbe des Elfenbeins, wie die Ziegenkäse und Frauenmieder. Elfenbeinern ist ihr Geschmack. Wer sie zwischen den Zähnen hat, hört ungerührt im Laub der Feigenbäume Quellen rauschen. Die Feigen aber stecken, grün und hart, kaum sichtbar in den Blattachseln. Der Augenblick ist gekommen, da nur die Bäume zu leben scheinen. In den Pinien klirren Zikaden. Ihr Lärm klingt aus den staubigen Feldern wieder. Die liegen nun abgeerntet mit dem plumpen Ausdruck derer, die alles weggegeben haben. Ihre letzte Habe, der Schatten, schrumpft, eingesammelt am Fuße der hohen Mieten. Denn es ist die Stunde der Sammlung. Die Wälder selber liegen um die Kuppen, als hätte die Harke des Sommers sie eingebracht. Nur Weiden stehen vereinzelt in den Stoppeln, und ihr Laub glänzt schwarz und weißlich wie Tula-Silber. Keins ist bewimpelter und dennoch spröder, reicher an Winken, die kaum mehr vernommen werden. Dennoch trifft ihrer einer den Vorübergehenden. Der Tag, da er mit einem Baum gefühlt hat, kommt ihm in den Sinn. Damals bedurfte es nur derer, die er liebte. Sie stand um ihn recht unbekümmert auf dem Rasen und seiner Trauer oder seiner Müdigkeit. Da lehnte er den Rücken gegen einen Stamm, und nun nahm der sein Fühlen in die Leere. Er lernte mit ihm, wenn er zu schwanken anfing, Luft zu schöpfen und auszuatmen, wenn der Stamm zurückschwang. Freilich war das nur der Gepflegte von einem Zierbaum und unausdenkbar das Leben dessen, der von diesem Rissigen lernen könnte, der, weit gespalten, dreifach überm Boden auslädt und eine unerforschte Welt begründet, die in drei Himmelsrichtungen sich aufteilt. Kein Pfad erschließt sie. Doch während er, unschlüssig einem folgt, der jeden Augenblick ihn zu verraten droht, bald Miene macht, als Feldweg auszulaufen, bald vor einem Dornverhau abzubrechen, hat er als Mann sich wieder in der Hand, wenn sich die Quadern zu Terrassenstufen und Wagenspuren, darin eingedrückt, auf eine Hofstadt in der Nähe deuten. Kein Laut macht die Nachbarschaft solcher Siedlungen kenntlich. In ihrem Umkreis scheint die Mittagsstille verdoppelt. Aber nun lichten sich die Felder, treten, um einer zweiten, einer dritten Bahn die Gegend freizugeben, auseinander. Und während längst die Mauern und die Tennen sich hinter Kuppen Landes oder Laubes verborgen haben, eröffnet in der Verlassenheit der Äcker sich der Kreuzweg, welcher die Mitte stiftet. Der Boden hier klingt hohl. Der Laut, mit welchem er den Tritt erwidert, tut dem wohl, der unterwegs ist. Mit diesem Klange legt ihm die Einsamkeit das Land zu Füßen. Wenn er an Stellen, die ihm gut sind, kommt, weiß er, sie ist es, welche sie ihm angewiesen hat. Sie hat ihm diesen Stein zum Sitz, diese Mulde zum Nest für seine Glieder angewiesen. Aber er ist schon zu müde, um innezuhalten. Und während er die Gewalt über seine Füße verliert, die ihn viel zu schnell tragen, gewahrt er, wie sich seine Fantasie von ihm gelöst hat und gegen jenen breiten Hang gelehnt, der in der Ferne seinen Weg begleitet, nach eigenem Sinn auf ihm zu schalten anfängt. Verrückt sie Felsen und Kuppen? Oder berührt sie sie nur wie mit einem Anhauch? Lässt sie keinen Stein auf dem anderen? Oder alles beim Alten? Es gibt bei den Chassidim einen Spruch von der kommenden Welt, der besagt, es wird dort alles eingerichtet sein wie bei uns. Wie unsere Stube jetzt ist, so wird sie auch in der kommenden Welt sein. Wo unser Kind jetzt schläft, da wird es auch in der kommenden Welt schlafen. Was wir in dieser Welt am Leibe tragen, das werden wir auch in der kommenden Welt anhaben. Alles wird sein wie hier, nur ein klein wenig anders. So hält es die Fantasie. Es ist nur ein Schleier, den sie über die Ferne zieht. Alles mag da stehen, wie es stand, aber der Schleier wallt und unmerklich verschiebt sich's darunter. Es ist ein Wechseln und Vertauschen. Nichts bleibt und nichts verschwindet. Aus diesem Weben aber lösen mit einmal sich Namen. Wortlos treten sie in den Schreitenden ein, und während seine Lippen sie formen, erkennt er sie. Sie tauchen auf. Und was bedarf es länger dieser Landschaft? Auf jeder namenlosen Ferne drüben ziehen sie vorüber, ohne eine Spur zu hinterlassen. Namen der Inseln, die dem ersten Anblick wie Marmorgruppen aus dem Meer sich hoben, der Schroffen, die den Horizont schartig machten, der Sterne, die im Boot ihn überraschten, wenn sie im frühen Dunkel auf Posten treten. Das Schwirren der Zikaden ist verstummt, der Durst vergangen, der Tag verprasst. Von unten aus der Tiefe schlägt es an. Ein Hundebellen? Ein Steinfall? Oder ein ferner Zuruf? Während der Lauschende es noch zu sondern trachtet, sammelt sich Ton für Ton in seinem Innern die Glockentraube. Nun reift und schwillt sie in seinem Blut. Lilien blühen im Winkel der Kaktushecke. In der Ferne zieht auf den Feldern zwischen Oliven und Mandelbäumen ein Wagen vorüber, aber geräuschlos. Und wenn die Räder hinterm Laub verschwinden, so scheinen überlebensgroße Frauen mit dem Gesicht ihm zugewandt, reglos durch das reglose Land zu wallen. Kriminalromane auf Reisen. Die wenigsten lesen im Eisenbahnwagen Bücher, die sie zu Hause im Regal stehen haben. Kaufen lieber, was sich im letzten Augenblick ihnen bietet. Der Wirkung von langer Hand bereitgestellter Bände misstrauen sie, und mit Recht. Außerdem legen sie vielleicht Wert darauf, gerade am bunt bewimpelten Fahrgestell auf dem Asphalt des Perrons ihren Kauf zu machen. Jeder kennt ja den Kultus, zu dem es einlädt. Jeder hat schon einmal nach den gehissten, schwankenden Bänden gegriffen. Weniger aus Lesefreude, als im dunklen Gefühle etwas zu tun, was den Göttern der Eisenbahn wohlgefällt. Er weiß, Die Münzen, die er diesem Opferstock weiht, empfehlen ihn der Schonung des Kesselgottes, der durch die Nacht glüht, der Rauchnajaden, die sich über dem Zuge tummeln, und des Stuckerdämons, der Herr über alle Schlaflieder ist. Sie alle kennt er aus Träumen. Kennt auch die Folge mythischer Prüfungen und Gefahren, die sich als Eisenbahnfahrt dem Zeitgeist empfohlen hält. Und die unabsehbare Flucht raumzeitlicher Schwellen, über die sie sich hinbewegt. Angefangen vom berühmten Zu spät des Zurückbleibenden, dem Urbild aller Versäumnis. Bis zur Einsamkeit des Abteils, zur Angst, den Anschluss zu verpassen. Zum Grauen der unbekannten Halle, in die er einfährt. Ahnungslos fühlt er sich in eine Gigantomachie verwickelt und erkennt in sich selber den sprachlosen Zeugen des Kampfes zwischen Eisenbahn und Stationsgöttern. Similia similibus. Die Betäubung der einen Angst durch die andere ist seine Rettung. Zwischen den frisch zertrennten Blättern der Kriminalromane sucht er die müßigen, gewissermaßen jungfräulichen Beklemmungen, die ihm über die Archaischen der Reise hinweghelfen könnten. Er mag auf diesem Wege bis zum Frivolen gehen und sich Sven Elvestad mit seinem Freund Asbjørn Krag, Frank Heller und Herrn Collins zu Reisegefährten machen. Aber diese smarte Gesellschaft ist nicht nach jedermanns Geschmack. Vielleicht wünscht man sich zu Ehren des Kursbuchs einen exakteren Begleiter, wie Leo Perutz, der die kräftig rhythmisierten und synkopierten Erzählungen verfasste, deren Stationen mit der Uhr in der Hand, wie Provinznester, die an der Strecke liegen, durchflogen werden. Oder einen, der mehr Verständnis für die Ungewissheit der Zukunft, der man entgegenfährt, für die ungelösten Rätsel, die man zurückles, aufbringt. Dann wird man mit Gaston Leroux zusammenfahren und über dem Phantom der Oper und dem Parfum der Dame in Schwarz sich bald wie ein Insasse des Geisterzugs vorkommen, der voriges Jahr über die deutschen Bühnen gerast ist. Oder man denke an Sherlock Holmes und seinen Freund Watson, wie sie das unheimlich-heimliche eines verstaubten Zweiter-Klasse-Coupés würden zur Geltung zu bringen wissen. Beide als Fahrgäste in ihr Schweigen versunken. Der eine hinterm Paravent einer Zeitung, der andere hinter einem Vorhang aus Rauchwolken. So viel von dem, was das Lesen dem Reisenden leistet. Aber was leistet nicht die Reise dem Leser? Wann sonst ist er ins Lesen so eingetan und kann dem Dasein seines Helden so sicher sein eigenes beigemischt fühlen? Ist sein Leib nicht das Weberschiffchen, das im Takte der Räder unermüdlich den Zettel, das Schicksalsbuch seines Helden durchschießt? Man hat in der Postkutsche nicht gelesen und man liest nicht im Auto. Reiselektüre ist so mit Eisenbahnfahren verbunden wie der Aufenthalt an Bahnhöfen. Bekanntlich gleichen viele Bahnhöfe Kathedralen. Wir aber wollen es den fahrbaren, grellbunten kleinen Altären, die ein Ministrant der Neugier, der Geistesabwesenheit und der Sensation schreiend am Zuge vorbeijagt, danken, wenn wir für ein paar Stunden in das vorüberfliehende Land, wie in einen wehenden Schal gekuschelt, die Schauer der Spannung und die Rhythmen der Räder über unseren Rücken dahingehen fühlen.